das, man sagt in der Persönlichkeitsentwicklung immer, achte auf dein Umfeld. Ne, dein Umfeld beeinflusst dich. Und beim Umfeld denkt man im ersten Moment ganz häufig an Personen, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt. Für mich ist es aber viel mehr, sondern es ist halt auch der Raum, der uns umgibt. Ob jetzt drinnen oder draußen, unsere Umwelt, die wir wahrnehmen visuell, prägt uns und dass das nachher auch reibungslos durchläuft. Und je besser das vorbereitet ist, auch mit den anderen Gewerken, und man da im gleichen Takt auch miteinander arbeitet und in guten Kontakt steht, desto besser und reibungsloser ist diese ganze Projektumsetzung für den Kunden. Das macht ja auch die Qualität und ja die Freude auch für den Kunden aus. Ne? Ob es jetzt ein Projekt ist, was natürlich Aufwand ist, klar, aber auch ja, Spaß macht und auch eine gewisse Spannung und Begeisterung für den Kunden mitbringt, zu sehen, wie sich da was entwickelt. Das kann man enorm damit beeinflussen, indem man halt wirklich gute, enge Abstimmungstermine hat, untereinander mit den Gewerken. Das ist der Service letztendlich, der das Ganze halt auch für den Kunden angenehm gestaltet. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Dinge, auf die man von vornherein direkt gucken sollte, dass diese Abstimmung halt stattfindet. Die kann nicht nachgereicht werden, die kann nicht irgendwie irgendwo nochmal verbessert werden. Die muss von Anfang an wie ein Fundament eigentlich da sein.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Digital Mobil vernetzt von Dataflor. Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, Tobias.
Ja, wir hatten heute ein sehr spannendes Interview mit der Ines Reusch. Ines Reusch oder auch die Raumgeberin. Ich habe mich gefragt, warum machen wir eigentlich ein Interview mit der Ines Reusch? Und das war meine erste Frage, die ich dir gestellt habe, Thomas, als du mir das vorgeschlagen hattest.
Genau, das war vor so ein paar Monaten, wo ich gesagt habe, ey, lass uns mal mit der Ines einen Podcast aufnehmen. Weil ich finde Ines grandios, wie die das macht in der Beratung. Weil die macht nur Dienstleistung, nur Beratung und verdient damit ihr Geld. Also nicht mit irgendwelchen Produkten oder so. Ich habe Ines selber kennengelernt über die Wirtschaftsförderung, über so ein paar Netzwerke früher aus dem Gallerbau und was ich am interessantesten fand, diese Schnittmengen. Ja, es gibt ganz viele Schnittmengen von ihrer Beratung auch für uns im Gallerbau. Und das finde ich, deswegen wollte ich das unbedingt mal machen.
Ja, ich dachte auch erst, okay, ja, Inneneinrichtung hat jetzt mit dem Gallerbau vielleicht nicht so viel zu tun, aber ich finde, das passt sehr, sehr gut rein, weil natürlich zum einen die beiden Räume, also Außenraum, Innenraum, natürlich miteinander kommunizieren. Und die Beratung ist, fand ich auch sehr ähnlich wie jetzt im Landschaftsbau, weil es sehr viele Parallelen gibt. Und da arbeitet sie mit Moodboards und das fand ich hochinteressant. Plus noch den Aspekt, um jetzt ein bisschen Werbung auch für die Ines zu machen, natürlich kann man auch seinen Arbeitsraum so gestalten, um es dann für die Firma attraktiver zu machen und die Firma für den Mitarbeiter attraktiver werden zu lassen. Aber ich denke, hört am besten selber mal rein. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, Ines, hier beim Podcast Digital Mobil vernetzt. Hallo.
Hallo Thomas.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke.
Sehr gut.
Alles klar.
Genau, also in der Vorstellung haben wir dich schon mal so ein bisschen vorgestellt, wer du so bist. Aber erzähl doch mal, warum dieses Thema, wofür wir dich eingeladen haben, dich so interessiert. Also es geht ja hier um den Wert der Stunde, die es gibt, also den eigenen Wert zu ermitteln.
Ja, gerade im Bereich der Dienstleistung, in dem ich ja auch tätig bin, ist halt auch immer die Frage, wie gestaltet man seine Dienstleistungen? Ich verkaufe keine Produkte, anders als vielleicht im Möbelhandel lebe ich wirklich nur von der Beratung und dem Ergebnis, was daraus entsteht. Daher ist natürlich für mich das Thema der Dienstleistung, dem Honorar, immer auch eine wichtige Frage.
Genau. Und deine Kunden sind dabei hauptsächlich dann Privatleute, oder? Oder wie stellt sich das zusammen?
Ja, eine Mischung. Also Privatkunden und Unternehmen. Ursprünglich komme ich aus dem Bereich Möbelhandel, habe lange Zeit in einem Einrichtungshaus gearbeitet, bin ganz ursprünglich gelernte Raumausstatterin. Von daher war natürlich der Kontakt zu Endkunden immer der erste und auch das, womit ich gestartet bin in der Selbstständigkeit. Es kommen aber nach und nach halt immer mehr Firmenprojekte mit dazu, weil auch da das Bewusstsein wächst, dass man in den Unternehmen natürlich auch ganz viel durch die Raumgestaltung beeinflussen kann. Von daher ist das eigentlich für mich jetzt mittlerweile so eine Mischung 50-50.
Das hatte ich bei dir auf der Website tatsächlich auch gesehen, dass du da auch einen letzten Blog-Eintrag hattest, so jetzt Corona, ja, macht eine Pause, sage ich mal dazu, vorbei will ich nicht sagen, aber die die Mitarbeiter kommen natürlich jetzt wieder zurück an die Arbeitsplätze und dass man dann, denke ich mal, durch deine Beratung dafür sorgen kann, dass die Mitarbeiter sich auf der Arbeit genauso wohlfühlen wie zu Hause, denke ich mal. Oder was ist so der Hintergrund des Ganzen?
Ja, die Atmosphäre im Büro ist natürlich eine Möglichkeit, die Mitarbeiter auch zu motivieren, wieder ins Büro zurückzukehren. Gerade durch die Situation mit dem Homeoffice haben viele Mitarbeiter die Möglichkeit gehabt, erstmalig vielleicht auch herauszufinden, wie es ist, wenn man von zu Hause arbeiten kann. Und da wir immer digitaler werden, stellt sich in manchen Berufen natürlich die Frage, wie schafft man das, die Mitarbeiter dazu zu motivieren, wieder zurückzukehren, um einfach auch im Unternehmen dafür zu sorgen, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen, zwischen den Mitarbeitern gestärkt wird und auch stark bleibt. Weil das, was man merken konnte, war, dass Mitarbeiter, die lange Zeit im Homeoffice sind, ein Stück weit auch den Bezug zum Unternehmen verlieren, die Kommunikation leidet. Wie man so schön sagt, der soziale Kitt zwischen den einzelnen Beschäftigten. Und durch die Bürogestaltung kann man das Ganze natürlich zum einen in der Kommunikation in den Büros und in den Meetingräumen anregen. Man kann natürlich auch darüber die Mitarbeiter motivieren, zurückzukehren, aber auch einen Mehrwert zu schaffen, ne? Wirklich eine Welt zu schaffen, wo man als Unternehmen die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren mit der unternehmenseigenen ID, mit dem, ja, wie sagt man, mit der Persönlichkeit und mit dem persönlichen Eindruck. Genau, also doch deutlich mehr als nur über die Website, eine Visitenkarte oder ein Corporate Design schafft man über die Raumgestaltung wirklich eine greifbare, sichtbare Atmosphäre.
Deswegen wahrscheinlich dann auch die Aufteilung, das ist wahrscheinlich erst privat, aber für Unternehmen ist es ja, glaube ich, auch Fachkräftemangel etc. in den letzten Jahren wahrscheinlich auch sehr spannend geworden, dass man sagt, okay, ich will einen attraktiven Arbeitsplatz schaffen, ne?
Ja, definitiv. Also gerade da hat man als Unternehmen ja auch die Möglichkeit, neuen Bewerbern direkt auch, ich sag mal, eine kleine Kostprobe zu geben, ne? Zu zeigen visuell, was man für die Mitarbeiter tut, wie die Atmosphäre im Unternehmen ist. Das schafft man über eine visuelle Gestaltung deutlich besser als einfach nur über Worte in einem Gespräch. Ne? Erzählen kann man vieles, wenn ein Bewerber die Möglichkeit hat, im Unternehmen schon zu sehen, wie das Ganze jeden Tag sein wird für ihn. Ist das natürlich was, das ja, kann man umschreiben. Und wenn man es aber sehen und erleben kann, hat es natürlich nochmal eine ganz andere Qualität.
Hast du denn auch schon Landschaftsbaubetriebe eigentlich in deiner Kundschaft, so in dem gewerblichen Bereich? Weil da kriegen wir ja auch mit, wird in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel für ein gutes Arbeitsumfeld gesorgt und Büroräumlichkeiten auf den modernen Stand gebracht. Gibt es da auch Kunden aus dem Galabau, die du betreust?
Bislang nicht als Kunden, eher als Kooperationspartner. Gerade dann, wenn sich jemand für eine schöne Einrichtung interessiert, ist es eigentlich auch so, dass man das Umfeld drumherum im Außenbereich auch natürlich schön haben möchte. Und da gibt es häufig Kooperationen, wo ja, wir gemeinsam eine Baustelle beim Kunden, ein Projekt betreuen. Und für mich ist es auch immer der Ansatz zu sagen, man holt ein Stück weit die Natur draußen, auch in die Wohnräume zum Beispiel mit rein, auch in Unternehmen, dass man da einen fließenden Übergang schafft aus diesem Innen und Außen.
Wie läuft da diese Zusammenarbeit ab? Also hast du dann klaren Zeitstrahl, vielleicht die verschiedenen Gewerke, die koordinierst du dann? Oder wie läuft das dann ab, gerade so die Zusammenarbeit dann mit dem Galabauer, also der dann nahtlos ja irgendwie deine Arbeit ja dann aufgreift, ne?
Ja, ich entwerfe in meiner Arbeit für meinen Kunden die Idee für die Raumgestaltung. Die dient dann als roter Faden für die Umsetzung. Also alle Fragen im Prinzip, die sich im Bereich der Raumgestaltung stellen über diesen Gestaltungsweg von der ersten Idee bis zum fertigen Raum, entwickeln sich aus diesem roten Faden. Und dieser rote Faden sorgt letztendlich auch dafür, dass das Ergebnis nachher auch zielgerichtet wird. Die Gestaltung der Außenbereiche zum Beispiel fließt da für mich auch gedanklich immer mit ein. Also sowas wie Ausrichtung im Prinzip der Sonne im Prinzip auf die Räume. Wie viel Licht habe ich im Raum? Welche Farben habe ich im Raum? Wie finden wir die vielleicht auch im Außenbereich dann wieder? Also es ist schon so, dass da der Grundstein mit der ersten Idee gelegt wird und ich natürlich da auch schaue, frühzeitig alle Gewerke immer mit an Bord zu holen. Weil klar ist es wichtig, dass man die Idee hat, aber auch die muss natürlich umgesetzt werden. Und je besser die Kommunikation ist, schon frühzeitig, umso besser kann auch die Idee umgesetzt werden. Weil ich bin natürlich keine Experte im Bereich Gartenlandschaftsbau. Von daher ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich frühzeitig meine Ideen, die ich habe, auch prüfen lasse, wie gut sind die denn umsetzbar. Weil ich möchte natürlich auch, dass das Ergebnis nachher das ist, was auch ja praktischerweise für den Kunden funktioniert und nicht nur schön aussieht.
Ist das dann das Moodboard, was du dann sozusagen erstellst? Oder ich habe diesen Beratungsablauf mir angeschaut, der ist ja, finde ich, auch sehr schön skizziert auf deiner Website. Vielleicht fangen wir einen Schritt vorher nochmal an. Das erste Gespräch, also wenn ich mit dir in Kontakt komme, ist kostenfrei, steht auch dort, ne? Also Erstkontakt genau. Sozusagen kostenfrei. Das ist so erstmal meine erste Frage, ob das, wie du dazu stehst, zu einem kostenfreien Erstgespräch. Weil ich habe mittlerweile mit einigen Kunden auch gesprochen, die sagen, wir haben ganz viele Angebote, wir schreiben ganz viele Angebote für Kunden. Der Bedarf im Gartenlandschaftsbau ist riesengroß. Das kostet auch alles Zeit, dass die Ersten schon überlegen, das auch zu berechnen. Mhm. Dass man so ein Erstgespräch direkt auch, ja, dass man da was mit verdient, weil dann sind wir wieder beim Wert der Stunde letztendlich, ne?
Ja, da schließt sich quasi der Kreis auch schon fast wieder, ne? Also ich finde, das beginnt immer mit einer guten Vorbereitung. Und für mich ist halt auch wichtig, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, dann bin ich, möchte ich auch eine Persönlichkeit von Kunden in den Raum rüberbringen. Also ob es jetzt das Unternehmen oder die Privatkunde ist, es geht ja darum, dass da Menschen miteinander arbeiten. Und für mich ist deswegen ganz wichtig, erstmal zu schauen, passt die Chemie? Ist das was, wo ich sage, ich verstehe, was der Kunde vorhat? Ist das auch so, dass der Kunde sagt, bei der Beraterin fühle ich mich auch wohl? Und ich finde, in diesem ersten kostenfreien Termin kann man das ganz gut prüfen. Ich kann schauen, bin ich überhaupt die Richtige für das Projekt? Der Kunde kann prüfen, ist die Frau Reusch auch die Richtige, mit der ich da zusammenarbeiten möchte? Und eigentlich müsste man fast sagen, das ist kein erstes Beratungsgespräch, sondern ein Orientierungsgespräch für beide Seiten, um sich da zu orientieren, zu schauen, wo geht denn die Reise hin? Das mache ich mittlerweile durch Corona auch nach wie vor immer noch online, weil es ist eine einfache Möglichkeit, sich schnell zu treffen, schnell ein Gefühl dafür zu bekommen. Und für mich ist es sogar von Vorteil, wenn ich den Raum nicht sofort sehe und da etwas, ich sag mal, unbelastet so reingehen kann, weil ich natürlich dadurch einen ganz anderen Blick auf den Raum habe, wenn wir dann einen Termin vor Ort haben. Und die ganzen Informationen, was der Kunde im Prinzip jetzt so empfindet bei dem Raum, was ihn stört, wo er vielleicht hin möchte, kann ich dann bei der ersten Besichtigung direkt im Prinzip abgleichen. Und das ist für mich eine Methodik, die sich total bewährt hat.
Das ist ziemlich witzig, ne? Weil im Gallabor ist das ja immer ein ähnlicher Schritt, aber ein Schritt weiter. Also der Gallabor nimmt dann deine unter Umständen Inneneinrichtung, um zu gucken, wie kann das denn draußen aussehen? Und färbt das dann nochmal mit diesen ganzen Eigenschaften, okay, wo fahren die Kunden gerne in Urlaub, was haben die für Lebensumstellungen, haben die Kinder, wie wollen die den Garten nutzen, was haben die für Bedürfnisse. Das ist dann nochmal ein nächster Schritt, ne? Ganz witzig.
Ja, man ist dann schon, finde ich, sehr tief in der Beratung auch mit drin, ne? So in dieser Bedarfsermittlung, wo sind zum Beispiel Gewohnheiten, was sind, Dinge, die den Kunden beschäftigen, was sind vielleicht auch Bedürfnisse, die berücksichtigt werden dürfen in der Beratung beziehungsweise in der späteren Umsetzung auch, die kommen in diesem Beratungsgespräch erst so richtig zur Geltung. Und da, finde ich, immer braucht man schon ein gewisses Verständnis füreinander. Je besser das schon am Anfang steht, umso besser kann man natürlich auch die Beratung dann beim Kunden vor Ort durchführen. Und ich habe mich am Anfang auch so ein bisschen fehlleiten lassen davon, zu sagen, ich fahre einfach direkt raus, dann bin ich vor Ort, dann kann ich den Kunden beraten. Dann ist man mitten im Gespräch schon drin, muss vielleicht auch schon zu verschiedenen Dingen irgendwie was sagen. Ich bin kein Typ dafür zu sagen, dann nehme ich mir selber die Butter vom Brot, ich sage jetzt mal erstmal nichts und sage nur so ganz vage, ich könnte mir hier vorstellen, das und das zu machen. Das kann ich nicht. Wenn ich vor Ort bin, ich prüfe das, was ich tue und dann kommen die ganzen Ideen und dann möchte ich direkt in die Vollen gehen können. Und der Kunde soll ja auch einen Mehrwert von der Zeit und von der Beratung vor Ort haben. Und von daher macht es Sinn, vorher, bevor man vor Ort ist, finde ich, geklärt zu haben, ob man miteinander arbeiten will.
Was sind denn für dich so Punkte, wo du sagst, okay, nee, mit dir möchte ich eigentlich nicht zusammenarbeiten?
Also das kommt sehr, sehr selten vor. Es ist schon mal so, dass ich am Anfang schon das Gefühl habe, der ein oder andere Kunde tut sich schwer damit, vielleicht, sag mal, auch genau zu sagen, was er sich so vorstellt. Das ergibt sich aber dann innerhalb des Gesprächs, finde ich, dann schon nach und nach. Bei dem einen natürlich ein bisschen schneller, bei dem anderen ein bisschen langsamer. Bisher hatte ich erst eine Situation, wo ich sagen würde, da hat sich das von vornherein zum Glück so sondiert, dass ich gesagt habe, das hätte nicht gepasst. Da sind dann die Vorstellungen so weit auseinandergegangen von den Möglichkeiten. Alles in allem glaube ich, dass ich jedem Kunden einfach da an der Stelle auch helfen kann. Wichtig ist zu verstehen, wo muss ich den Kunden abholen und wo möchte der Kunde auch überhaupt hin? Weil der Weg dazwischen, der ist im Grunde genommen von der Abfolge bei jedem Kunden gleich, aber jeder Kunde ist ja individuell und jedes Projekt auch. Das heißt, ich muss schon immer schauen, von wo gehe ich los und wo ist das Ziel? Und wenn das klar ist, ist es eigentlich so, dass das immer ein Erfolg wird.
Fragst du denn auch ein Budget ab am Anfang des Gesprächs oder?
Ja, für jedes Projekt. Es ist nicht immer so, dass ich sofort eine Antwort darauf bekomme. Manchmal wissen die Kunden ja selber noch gar nicht, was überhaupt investiert werden muss, um das Ergebnis, was sie so im Kopf haben, zu erreichen. Und ich finde, das Wichtigste daran ist wirklich immer zu sehen, es geht da nicht um Geldbeträge und ist das jetzt, sind 5.000 Euro jetzt als Beispiel viel oder wenig, sondern eher zu schauen, okay, wenn der Kunde ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat, wie kann ich das Beste aus diesem Budget herausholen, dass das Ziel erreicht wird? Und manchmal macht es vielleicht auch Sinn, deswegen mache ich es in meinen Beratungen auch so, dass ich das gesamte Konzept für den Raum entwickle, auch wenn vielleicht gar nicht alles umgesetzt wird, sondern gesagt wird, okay, wir haben jetzt vielleicht noch gar nicht das Geld, in der Wohnraumplanung zum Beispiel alles neu zu kaufen, sondern wir ersetzen im Moment erstmal nur die alte Schrankwand gegen was Luftigeres. Das Sofa muss jetzt im Moment noch bleiben, weiß ich nicht, die Kinder sind klein, wir haben einen jungen Hund, was auch immer, oder wir wollen es uns einfach im Moment finanziell nicht so viel auflasten, dass man da vielleicht auch vorhandene Elemente einplant, aber schon gedanklich in meinem Konzept der Räume berücksichtigt, dass das irgendwann ja auch ausgetauscht wird. Dann hat der Kunde einmal den individuellen Fahrplan entwickelt und kann Schritt für Schritt selber entscheiden, welchen Schritt er dann tut.
Also es ist eine Vision, die du visualisierst für den Kunden?
Ja, genau. Dazu dient dann auch das Moodboard, über das wir eben sprachen. Das Moodboard ist quasi der bebilderte Plan. Ich habe darüber die Möglichkeit, das, was ich mir vorstelle, meine Ideen, meine Visionen transparent und sichtbar zu machen, sodass mein Gegenüber auch eine konkrete Vorstellung davon bekommt, wie sein Raum später aussieht. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man auch dadurch zielgerichteter arbeiten kann, weil das Ergebnis wird natürlich nur so gut, wie man sich aufeinander auch committet. Und dieses Board hilft einfach in der Visualisierung und in dieser, in dieser Vorstellung, wie wird der Raum.
Jetzt erzeugt man dann durch Anziehungskraft. Ne? Also wenn man ein Moodboard hat, hat man ja ein Ziel, was ja die Kunden auch direkt irgendwie dahin zieht. Aber vorher, was denkst du, wie wichtig sind da Vorbilder, was das angeht? Also Kunden, wenn die Vorbilder haben oder vielleicht, oder andersrum, was denkst du, was sind falsche Vorbilder, die du oft aufdeckst und rumdrehst und sagst, denk mal darüber nach oder ich muss dich mal darüber informieren. Beispiel jetzt bei uns im Gartenlandschaftsbau sind ja die Schottergärten. Kennt ja jeder. Das ist ja auch ein falsches Vorbild, einfach weil man ja falsche Werte damit assoziiert.
Also ich finde gerade im Einrichtungsbereich ist es häufig so, dass man etwas anstrebt, ein Ziel von einer perfekten Einrichtung, die schön aussieht, vielleicht auch im Katalog oder auf diversen Online-Portalen Bilder gesehen hat und dabei aber irgendwo vergisst, dass da Menschen dort drin leben. Also es geht nicht nur, finde ich, um schön und perfekt einrichten, sondern für mich ist immer im Fokus, dass die Familie oder das Unternehmen oder die Person, die das den Raum nutzt, dass die sich dort zu Hause fühlt. Und das funktioniert nicht, indem man, sag mal, eine Hülle überstülpt und ein Konzept für den Raum hat und sagt, so ist es perfekt eingerichtet. Es wird trotzdem kein Zuhause. Einen Raum einzurichten oder ein Zuhause oder eine Identität für ein Unternehmen zu schaffen, hat halt mehr damit zu tun, auch zu schauen, okay, was sind die persönlichen Eigenheiten? Was sind so besondere, markante Merkmale? Und die müssen ganz individuell in jedes Projekt mit einfließen. Ansonsten ist es eine anonyme, austauschbare Atmosphäre. Die ist dann vielleicht im Moment dem Zeitgeist getreu und ist vielleicht schick und in. Aber hat noch nichts damit zu tun, dass das wirklich auch eine Identität hat. Ne?
Hattest du mal ein Beispiel, dass die Kunden irgendwie mit einem Katalogbild zu dir kamen und sagen, Frau Reusch, ich möchte genau das haben und du das irgendwie sogar umgedreht hast?
Ja, das ist natürlich eine gute Vorlage zu sagen, wir haben schon mal eine Art Einrichtung, die dem Kunden gefällt, die den Geschmack trifft. Das ist für mich natürlich immer eine super Basis, auf der wir dann arbeiten können. Es gibt aber auch Dinge, wo man dann sagt, man kann es nicht eins zu eins übertragen, weil der Raum vielleicht die Möglichkeit gar nicht hergibt oder es für den Raum gar nicht vorteilhaft ist, bestimmte Materialien oder Farben zu verwenden. Von daher so eins zu eins, das, was man sieht, in den eigenen Raum zu übertragen, da scheitern halt die meisten Kunden dran, weil es halt auch einfach nicht geht. Es gibt nicht die Universallösung, die für jeden Raum und für jeden Menschen gleich ist.
Aber dann greifst du ja mit deiner Gestaltung, ja, zum einen hatten wir jetzt Unternehmen, wo du halt letztendlich das Arbeitsumfeld optimierst, damit das Unternehmen attraktiver wird für die Bestandsmitarbeiter, vielleicht für neue Mitarbeiter und natürlich dann im privaten Raum einen Freizeitwert erhöhen. Wie kannst du denn oder was denkst du, wie ist denn so deine Stunde letztendlich dann oder was für einen Wert schaffst du eigentlich in der Stunde? Kann man das irgendwie ermitteln? Weil es ist ja schon sehr divers, oder?
Ja, das ist schon fast eine philosophische Frage, ne? Welche Bedeutung hat denn die Lebens- und Wohnqualität in Räumen für jeden Einzelnen? Das ist natürlich was, das lässt sich immer ganz individuell nur beschreiben. Das, was uns aber, glaube ich, als Menschen alle eint, ist, wir sind visuell veranlagt und wir verbringen im Durchschnitt 21 Stunden in geschlossenen Räumen, ob jetzt auf der Arbeit oder zu Hause. Und in dieser Zeit ist es halt die Frage, wie und womit umgebe ich mich? Man sagt in der Persönlichkeitsentwicklung immer, achte auf dein Umfeld. Ne, dein Umfeld beeinflusst dich. Und beim Umfeld denkt man im ersten Moment ganz häufig an Personen, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt. Für mich ist es aber viel mehr, sondern es ist halt auch der Raum, der uns umgibt. Ob jetzt drinnen oder draußen, unsere Umwelt, die wir wahrnehmen visuell, prägt uns. Und es macht einen Unterschied, ob man jetzt in einem Raum arbeitet, der liebevoll eingerichtet ist, der vielleicht klar strukturiert ist, in dem ich Platz und für Ablagemöglichkeiten hat, in dem ich Tageslicht habe, vielleicht auch einen schönen Blick raus ins Grüne. Oder ob ich in einer, ich sag mal, Kammer ohne Fenster sitze und vielleicht von Aktenbergen umgeben bin, da habe ich eine ganz andere Möglichkeit, zu arbeiten und produktiv zu sein. Habe ich ein Umfeld, was mich bestärkt zu Hause, in dem, wer ich bin, mit meiner eigenen Persönlichkeit? Oder habe ich, wie in einem Hotel, sag mal, das kann eine schöne Einrichtung sein, oder habe ich da eine anonyme Einrichtung, die zwar schick und zeitgemäß ist, aber letztendlich gar nichts mit mir als Person zu tun hat? Ich finde, da sind halt ganz große Unterschiede. Und das ist wirklich für jeden individuell. Ne? Wie wichtig ist mir das? Wie viel möchte ich da auch an Wert dieser Situation beibemessen? Und auch die die Ausgangslage ist ja auch ganz unterschiedlich. Der eine hat vielleicht schon eine super Einrichtung und möchte nur ein bisschen eine Feinabrundung haben, einen Feinschliff, den wir natürlich super in Räume reinbringen können. Der nächste sagt, ich habe vielleicht gerade ein Haus übernommen oder auch ein Unternehmen übernommen und ich habe so das Gefühl, das bin gar nicht ich. Dann muss man natürlich ganz woanders anfangen, ganz anderen Start setzen. Letztendlich unterm Strich ist da auch wieder das Ergebnis total individuell und auch der Mehrwert, den man dadurch schafft, auch ganz individuell. Also eine sehr schwierige Frage und vielleicht fließt auch noch ein bisschen das Thema mit ein, was bin ich mir denn selber auch als Planer und wie viel bin ich mir da selber auch wert? Wie viel sind mir die Ideen auch wert, in die Welt zu bringen? Oder bin ich vielleicht jemand, der wirklich nur Stückgut verkauft? Das ist wirklich eine Frage, die sich so einfach nicht beantworten lässt, finde ich.
Wir stoßen ja immer wieder auf Leute, die ihren Wert dann nicht kennen. Also gerade wenn man natürlich gewisse Zeit in Geld tauschen möchte und sagt hier, du kannst dir dadurch eine Hilfe einkaufen, ob es jetzt Dienstleistung ist oder was auch immer, und sparst dadurch so und so viel Zeit, wissen viele Leute gar nicht, haben nicht dieses Fingerspitzengefühl, ich bin jetzt wirklich irgendwie 120, 150, 200 Euro die Stunde wert als Geschäftsführer, als Unternehmer. Ne? Wie kann man den Weg dahin denn gehen?
Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist wirklich nur links und rechts am Markt zu gucken, was ist für meine Branche üblich. Weil das Wichtigste für jedes Unternehmen, denke ich, ist an der Stelle zu schauen, wo habe ich denn mein Alleinstellungsmerkmal, meine Besonderheit, meine Nische, um da zu schauen, wie viel durch diese Nischensituation, wie viel Kunden erreiche ich denn darüber auch und wie ist der Mehrwert, den ich dann bieten kann. Das sollte eigentlich in der Preisgestaltung, finde ich, mit die wichtigste Rolle spielen an der Stelle, unabhängig davon, wie viel ich jetzt verdienen möchte oder nicht. Das ist ja eine betriebswirtschaftliche Frage. Ne? Wie viel muss ich verdienen, um gut leben zu können mit meinem Unternehmen? Auf der anderen Seite einfach auf der Waagschale mal zu sehen, okay, welchen Mehrwert bringe ich denn meinen Kunden? Und wo ist meine Nische? Wie kann ich mich dadurch abheben? Und ich finde, man kann sich natürlich auch durch den Preis entsprechend in einer bestimmten Lage, sag mal, auch entwickeln. Da, wo ich meinen Preis ansetze, ziehe ich natürlich auch eine gewisse Kundschaft an. Und das sollte man, finde ich, auch immer hinterfragen, ist das das, wo ich hin möchte? Wenn ich jetzt als Beispiel einen sehr hohen Stundenlohn habe, werde ich natürlich auch immer Kunden erreichen, die auch einen gewissen Anspruch haben. Möchte ich jetzt vielleicht einfach kleinere Projekte abwickeln, die mir unheimlich viel Spaß machen und bin eher, ich sag mal, in kleinen, schnellen Projekten besser bedient, dann macht es vielleicht auch Sinn, darüber mal nachzudenken, die Preisgestaltung halt zu verändern.
Wie bemisst du denn deine Zeit letztendlich? Weil Beratungsleistungen, ich meine, wir kennen das selber aus unserem Alltag, mal dauert ein Termin 2 Stunden, mal 1 Stunde, kann aber auch mal 5 Stunden dauern, je nachdem, wie gut die Connection ist, wie viele Fragen kommen. Hast du da pauschale Sätze oder machst du das dann immer nach Aufwand, also nach Stundensatz? Oder was ist so der Weg, den du da gehst?
Also meine Erfahrung ist an der Stelle zu schauen, wo steht der Kunde, was braucht der Kunde. Das macht den für mich größten Sinn und hat auch den größten Erfolg gebracht. In dem Moment, wenn der Kunde mit mir das erste Beratungsgespräch bucht und mir sein Projekt vorstellt und wir feststellen, ja, wir möchten zusammenarbeiten, habe ich natürlich eine Vorstellung davon, wie viel Aufwand ist das, dieses Ergebnis zu erreichen, und vereinbare mit dem Kunden dann einen Planungsauftrag, der die Ausarbeitung, die Ideenfindung und auch diesen roten Faden zu kreieren beinhaltet. Das biete ich als pauschalen Preis an, weil ich glaube, dass es wichtig ist, an der Stelle zu schauen, dass der Kunde da eine Vorstellung bekommt, wie viel muss ich denn investieren? Weil zu sagen, wir starten einfach mal, machen das auf einem Stundenhonorar, kann ja alles bedeuten. Das kann ja von bis sein. Und nur zu sagen, ich denke, wir brauchen 20 Stunden, ist auch vage. Mein Kunde möchte häufig wissen, wie viel muss ich investieren, um an dieses Ergebnis zu kommen. Und das kann ich durch meine Arbeitsweise, wie ich arbeite, eigentlich ganz gut einschätzen. Und mit dieser Pauschale haben wir dann zumindest das Konstrukt für diesen Raum, diesen roten Faden geschaffen. Und das dann umzusetzen, das ist total individuell. Da macht Sinn, so einen Schnitt zu machen und zu schauen, okay, wenn wir an der Stelle angekommen sind, dass der rote Faden steht, da gibt es Kunden, die sagen, boah, jetzt weiß ich, wie ich es machen kann. Vielen Dank, ich bin jetzt super unterwegs. Ich fahre zu den Handwerkern. Ich weiß, wo ich das Material bekomme. Ich komme ab jetzt alleine klar. Das gibt's. Könnte ich mir vom Galabau auch vorstellen, dass da Kunden sind, die sagen, ich habe ein Pflanzkonzept. Jetzt möchte ich selber tätig werden und buddeln und mich ja kreativ betätigen im Garten. Aber es gibt auch Situationen, wo ein Kunde sagt, boah, jetzt weiß ich, was ich alles falsch machen kann. Jetzt weiß ich auch das Ergebnis, das ist genau das, wo ich hin will. Jetzt möchte ich kein Risiko eingehen. Ich möchte Sie dabei haben. Bitte lassen Sie uns das zusammen Schritt für Schritt durchgehen. Und dann begleite ich den Kunden auch auf dieser Reise zu den Handwerkern, suche mit ihm den Boden aus, gehe mit ihm ins Möbelhaus. Und das ist was, das macht natürlich Sinn, auf Stundenbasis abzurechnen, weil das halt wirklich ganz individuell ist. Ob man jetzt beim Maler 3 Stunden braucht oder 5 Stunden einen Termin oder 4, das kann ich natürlich auch schlecht im Vorhinein einschätzen. Und diese Mischung, die sorgt eigentlich dafür, dass wir mit diesem Konstrukt, das eine, was immer das Wichtigste, finde ich, ist, das Konzept zu machen, dass das eine sichere Basis ist, wo der Kunde weiß, was ihn erwartet, und alles andere, da können wir ja sehr individuell wirklich ja schrittchenweise uns auch entlanghangeln und auch mal sagen, okay, wir haben den ersten Termin zusammen gemacht, für den zweiten braucht der Kunde mich vielleicht auch gar nicht mehr.
Wie schaffst du das Vertrauen zu den Kunden?
Gute Frage. Also es ist so, dass ich nie eine Strategie dafür entwickelt habe oder nach einem Schema vorgehe. Es ist einfach so, dass ich ein sehr großes, ehrliches Interesse daran habe, dem Kunden zu helfen. Es macht mir unheimlich viel Spaß, das, was ich tue, umsetzen zu dürfen. Also es ist wirklich so, dass ich sagen kann, ich mache meinen Beruf aus Leidenschaft. Und das alles in allem, glaube ich, mit der Situation, dass wir von Anfang an sehr transparent, sehr ehrlich miteinander umgehen und auch nach so einem ersten Gespräch, zum Beispiel so einem kostenlosen Orientierungsgespräch, auch die Möglichkeit besteht zu sagen, nein, danke, ich habe jetzt erstmal neue Infos, aber ich glaube, ich stelle das Thema zurück oder wir arbeiten doch nicht zusammen. Die Möglichkeit besteht ja. Ich glaube, dadurch ist das ein sehr freies, sehr ehrliches Miteinander und dadurch, glaube ich, ist ein Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit schon von Anfang an gegeben.
Gibt es für dich irgendwie ein Maximum an Kunden, wo du sagst, okay, jetzt bin ich erstmal voll, jetzt muss ich das schieben, weil sonst werde ich dem einzelnen Kunden von dem Zeitablauf nicht gerecht? Oder beziehungsweise wie gehst du damit um, wenn du sagst, okay, ich kann jetzt erst das nächste halbe Jahr, bin ich voll, wir sprechen danach, ist das für die Kunden in Ordnung oder wie wird sowas kommuniziert?
Ein Maximum an Kundenanzahl ist halt schwierig zu bemessen, weil ich ja kleine Projekte habe, größere Projekte. Manche Projekte laufen relativ schnell innerhalb weniger Wochen. Andere ziehen sich natürlich gerade bei Bauvorhaben auch über mehrere Monate. Von daher muss ich natürlich jede Situation im Prinzip neu bewerten, sobald eine Kundenanfrage kommt, zu schauen, was ist das, wo kriege ich das vielleicht auch unter. Und da mache ich es genauso transparent und offen und spreche mit dem Kunden direkt von Anfang an, dass das Umfang des Projekts zum Beispiel eine bestimmte Kapazität benötigt, die ich erst ab einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stellen kann. Ich mache es aber trotzdem so, dass ich mit dem Kunden gerne schon ein erstes Gespräch, zumindest zur Orientierung und zum Kennenlernen vereinbare, um einfach auch da zu schauen, lohnt sich das für den Kunden auch zu warten? Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe erst wieder ab Oktober Kapazität und der Kunde sagt, okay, jetzt warte ich bis Oktober, weiß er ja noch nicht, ob wir wirklich auch gut zusammenarbeiten würden oder ob ich die richtige Planerin für sein Projekt bin und ihn auch an der richtigen Stelle abholen kann und verstehe. Deswegen macht es schon Sinn zu schauen, lohnt sich das, bis Oktober zu warten und ein erstes Kennenlerngespräch einfach schon mal vorab stattfinden zu lassen. Manchmal ist es auch so, dass es sich in einem Projekt dann auch, dass sich da mehr Klarheit einstellt und ich auch vielleicht besser verstehe, was möchte der Kunde denn? Vielleicht ist das gar nicht so ein großer Aufwand und das Projekt kann vielleicht sogar früher realisiert werden. Oder ich stelle im Gespräch fest, na, das braucht doch eine ganze Menge mehr. Es ist sicher, wenn ich dem Kunden sage, lass uns noch mal einen Monat oder zwei Monate später starten, weil der eine ganz intensive Betreuung zum Beispiel auch braucht. Und pauschal dann zu sagen, ich kann erst wieder, weiß nicht, ab dem dritten Quartal oder ab nächstem Jahr. Ich finde, das sind so Aussagen, die halt auch schnell einem Kunden vor den Kopf stoßen und ihm das Gefühl geben, dass ihm mir sein Projekt nicht wichtig ist oder vielleicht auch nicht attraktiv genug ist. Da kommt eine Wertung mit rein, die möchte ich in der Situation noch gar nicht vornehmen.
Die Zeit geht ja denen dann auch verloren. Also das vor allem, und wenn man jetzt allen Leuten sagen würde, wir machen erst im Oktober einen Termin, also ich würde ja auch denken, okay, wenn ich jetzt warten muss, dann müssen wahrscheinlich 5 oder 10 Leute ja auch warten. Also dann ist das ja auch wieder Chaos und nicht Klarheit. Das steht ja dann auch gegenüber, ne? Wie ist denn die Trefferquote, was das angeht? Also aus wie vielen Erstgesprächen wird dann wirklich ein Geschäft, ein Auftrag?
Eigentlich aus jedem. Also der Aufwand aus den einzelnen Projekten, sag ich mal, ist ja ganz unterschiedlich. Aber ich habe bisher eine sehr große Quote an Kunden, die wirklich sagen, wir machen das mit ihnen und zwar am liebsten sofort. Es gibt schon mal Situationen, da hatte ich auch schon Gespräche, dass der Kunde gesagt hat, eigentlich wollte ich das gar nicht so groß machen und das angehen, aber durch unser Gespräch ist mir erstmal bewusst geworden, das wäre jetzt nur eine halbgare Lösung. Es macht Sinn, wirklich den großen Umbau in Aufwand, also diesen Aufwand in Kauf zu nehmen. Und dann sollten wir das ganze Projekt vielleicht ein bisschen nach hinten schieben. Das passiert schon mal. Oder auch aus einer Beratung, dass ich mit einem Kunden im Kontakt bin und wir feststellen, eigentlich ist das, womit er mich kontaktiert hat, gar nicht das Problem, sondern es ist was anderes und es entwickelt sich daraus und wir können vielleicht das Projekt schon durch eine ganz andere Herangehensweise zum Beispiel lösen.
Wie wichtig ist dabei deine Positionierung oder was denkst du, ist da am wichtigsten oder hat die meiste Auswirkung, dass die Trefferquote so hoch ist bei dir?
Also bisher ist es so, dass also ich analysiere bei jedem Kundengespräch, wie der Kontakt zustande gekommen ist, direkt schon von Anfang an meiner Selbstständigkeit, weil ich finde, das ist eine wichtige Information und ein wichtiges Tool, um auch neue Kunden zu gewinnen. Und bisher war es so, dass die meisten Kunden wirklich über 90% durch Weiterempfehlungen auf mich aufmerksam werden. Weil ich bin kein Weltunternehmen, also SEO-Optimierung ist natürlich wichtig, keine Frage, aber ich gewinne keine Kunden, sag ich mal, nur durch einen Webauftritt oder durch einen Social-Media-Post. Die größte, verlässlichste Quelle ist tatsächlich dann die Empfehlung von Mensch zu Mensch. Und dadurch ist natürlich schon ein ganz anderer Kontakt da und auch eine viel höhere Verbindlichkeit und auch eine größere Chance, den Kunden auch wirklich zu gewinnen.
Man bleibt ja durchaus auch immer in einem sozusagen Einzugsbereich, oder? Ich meine, wenn ich jetzt einen Bekannten habe, dem empfehle ich dann zum Beispiel dich dann weiter, dann ist es ja auch meistens immer ein Level, oder? Also ich meine, man bewegt sich ja quasi in gleichen Kreisen mehr oder weniger, oder?
Ach, das ist schon recht unterschiedlich. Also ich habe alleine von der Region jetzt Kunden zum Beispiel in München, Kunden in Köln. Und ich sitze ja selbst hier im Westmünsterland. Ein neues Projekt zum Beispiel startet im Herbst in Potsdam. Also es sind schon ganz unterschiedliche Bereiche, einfach von der Region, weil man vergisst häufig, dass die Menschen natürlich auch beruflich unterwegs sind. Die haben natürlich auch Geschäftskontakte mit denen, die vielleicht im Gespräch sind, wo sich dann schnell ergibt, Mensch, ne, wo habt ihr euch dann einrichten lassen? Und dann entsteht so eine Empfehlung halt auch ja, überregional. Und ich bin auch überregional tätig. Und durch die Corona-Situation habe ich auch ja, viele Projekte mittlerweile schon online abgewickelt, wo ich gar nicht vor Ort war. Was im ersten Moment vielleicht verrückt klingt, Raumgestaltung über den PC online. Aber das funktioniert sehr gut, weil ich ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen habe und über Bilder, Grundrisse und auch Videos einen sehr guten Einblick in den Raum bekomme. Und diese Idee des Raums, der Gestaltung zu entwickeln, funktioniert auch online.
Hast du denen dann Materialmuster per Post zugeschickt oder wie läuft sowas ab?
Unter anderem, genau. Also wir haben den ersten Termin online gemacht, uns kennengelernt, da erstmal auch geschaut, was sind die Wünsche. Dann ja, die Ausarbeitungsphase, natürlich immer mit Feinabstimmung auch kurz online, manchmal auch telefonisch einfach nur, dass man da nochmal ein paar Dinge erfragt hat oder sich kurz geupdatet hat. Die Möbel, die der Kunde dann bestellt hat, habe ich empfohlen und dafür auch ein Paket geschnürt an Mustern, die ich natürlich von der Industrie angefordert habe, dorthin geschickt habe und wir dann beide quasi jeweils vor dem PC sitzend die gleichen Materialien auch in der Hand hatten und dadurch auch über dieselbe Sache gesprochen haben. Das Moodboard dient natürlich dann auch immer noch mal zur Visualisierung und zur Orientierung. Ja, und darüber kann man auch sehr gut, sag ich mal, trotzdem über die gleiche Sache sprechen, auch wenn man nicht im gleichen Raum ist und nicht am gleichen Ort.
Das heißt jetzt, wir haben jetzt häufig über das Moodboard gesprochen. Vielleicht gibt es auch ja, den einen oder anderen, der sich darunter noch nicht so vorstellen kann. Kannst du das ein bisschen näher erläutern, was das genau ist?
Das Moodboard ist eine Bebilderung, ein bebildeter Plan. Also das bedeutet, an sich ist das Moodboard erstmal nur eine Visualisierung von Ideen und Gedanken. Das kann, ich sag mal, in materieller Form sein, dass ich ein Board gestalte mit Originalmaterialien, zum Beispiel mit Stoffen und mit Holz als Collage, dass das zusammengelegt wird und ein Gefühl ergibt, wie harmonieren Farben und Materialien miteinander. Das funktioniert aber auch digital, dass ich Bilddaten zum Beispiel mit einfüge von einzelnen Szenen einer Einrichtung, um zu zeigen, wie zum Beispiel eine Theke aussehen könnte, wie der Barhocker in dem Zusammenhang aussieht. Und dadurch entsteht schon eine gewisse Atmosphäre, eine bessere Vorstellungskraft, wie bestimmte Dinge miteinander in Zusammenhang stehen. Und vom Wort Mut schreibt sich also MOOD, die Stimmung, ein Gefühl, was erzeugt wird. Und dieses, ja, diese Stimmung, vielleicht ein Beispiel dazu, wenn man im Urlaub war und eine bestimmte Urlaubsstimmung hatte. Man kauft sich eine bestimmte Kleidung oder vielleicht auch einen Wein. Der schmeckt im Urlaub super gut. Dann kommt man nach Hause und denkt sich so, oh, was ist das denn? Was hat mich da geritten? Man war in einer gewissen Stimmung. Und ich glaube, das ist uns alles schon mal passiert, dass wir in einer Stimmung waren und da Entscheidungen getroffen haben, die man später auf einmal nicht mehr nachvollziehen konnte. Und das ja, hat manchmal einen positiven, manchmal einen negativen Effekt, was man da so draus macht. Aber bei dem Stimmungsboard geht es halt genau darum, die Stimmung zu lenken. Und von vornherein, bevor man sich in Impulsivkäufen im Möbelhaus wiederfindet, dass man da erstmal überlegt, wo soll denn die Reise hingehen? Wie soll denn die Stimmung werden? Und über dieses Zusammenlegen der Materialien erkennt man relativ schnell in einem Blick, ist das die Stimmung, die ich mir eigentlich so wünsche? Oder geht es vielleicht in einen falschen Bereich? Dann kann man dort schneller einlenken, ohne dass man schon eine Entscheidung getroffen hat. Und dadurch wird halt das Ergebnis viel zielgerichteter. Also für mich ist das Moodboard eins der wichtigsten Instrumente, mit dem Kunden zu arbeiten.
Machst du dann auch eine detailliertere Planung? Also ich meine, das Möbelstück oder die Art des Möbelstücks zu sehen oder des Objektes, wenn wir vom Möbel mal wechseln, wenn wir jetzt auch im Galabo gehen, wenn ich jetzt sage, ich habe halt bestimmte Farbgebung oder so. Aber das muss ja dann auch in den Raum dann reinpassen. Also ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich sage, oh, das Sofa finde ich total schön. Oder
du musst es kommunizieren, ne? Du musst es ja auch visualisieren und vorstellen.
Genau, visualisieren. Machst du da eine Detailplanung oder setzt du sowas dann auch an oder eine Visualisierung sogar? Man kennt es ja aus mittlerweile vielen Küchenstudios, Bad und Galabau auch immer mehr, dass sowas schon mal komplett vorab visualisiert wird, um ja, den Eindruck oder dann dem Kunst zeigen, so sieht es dann hinterher auch wirklich aus.
Ja, ich nutze auch die Cut-Planung, um das Ganze ja auch räumlich darzustellen, dass man ein 3D-Bild von dem Raum bekommen kann. Je nach Situation und je nach Projekt ist es im unterschiedlichen Umfang halt notwendig. Sind das vielleicht nur kleine Anpassungen in dem Raum, ist eine Planung nicht immer nicht immer notwendig. Das ist auch wieder was, wo ich schaue, was braucht der Kunde. An der Stelle einfach auch Kosten und Nutzen optimiert zu schauen. Wenn ich jetzt eine Visualisierung mache, ist das natürlich immer aufwendig. Also von daher zu sagen, das Vorgehen ist bei jedem Kunden gleich, hat natürlich eine gewisse Stabilität, vielleicht für den Ablauf, aber sorgt auch dafür, dass es natürlich immer ein richtiger Kostenapparat dahinter ist. Braucht der Kunde vielleicht die Visualisierung nicht, reicht ihm vielleicht eine schnelle Skizze, mache ich das Ganze dann auch per Skizze einfach vor Ort zum Beispiel. Ich arbeite da mit dem iPad Pro und habe eine Möglichkeit, über ein Programm halt auch schnell eine digitale Skizze zu erstellen. 3D gezeichnet und skizziert, reicht dem Kunden das manchmal, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ich mir das vorstelle und meine Beschreibung vielleicht auch dadurch nochmal ein bisschen zu untermalen und zu verdeutlichen. Bei einer Küchenplanung, da ist es natürlich total wichtig, dass man da schaut, da sind so viele Details, die ineinander greifen. Das ist ja auch nicht nur eine Wand häufig, sondern sind halt mehrere Wände und die für ein Raumgefühl aufzubereiten, da macht es halt Sinn, wirklich zu sagen, man geht in eine 3D-Visualisierung, um ein Raumgefühl zu bekommen, um die einzelnen Wände auch miteinander in Verbindung zu erleben.
Jetzt bist du ganz allein, selbstständig, hast keine Mitarbeiter. Kannst du dir das dann vorstellen, größer zu werden, zu skalieren? Du sagst noch, ja, hast du da schon Pläne? Und wenn ja, da steht ja ganz groß und in großen Buchstaben Ines Reusch, die Raumgeberin. Wie wird das denn in ein paar Jahren aussehen?
Ja, das Ziel ist natürlich, ein Team aufzubauen. Dabei wird es immer so sein, dass man natürlich immer einen Kopf braucht für so ein Team. Ines Reusch, die Raumgeberin, deswegen auch so gewählt und nicht Raumgeber oder irgendwie was Neutrales, wo man assoziieren könnte, dass es eine größere Firma ist, ein größeres Team ist. Es ist schon so, dass nach wie vor mein Gedanke ist, das Gesicht des Unternehmens zu bleiben. Aber natürlich brauche ich nach und nach immer mehr Unterstützung. Das merke ich jetzt auch. Ich bin im dritten Wirtschaftsjahr tätig, dass gerade so Dinge im Backoffice zum Beispiel, die Erreichbarkeit, Terminplanung, das sind so Dinge, die sind nicht weniger wichtig als das, was ich ja auch jeden Tag tue. Deswegen ein Team aufzubauen, was mich da unterstützt und einen Großteil der Arbeit, was das Organisatorische angeht, halt abzunehmen, macht schon total Sinn. Und das ist auch der nächste Schritt, der jetzt ansteht, zu schauen, dass einfach die Erreichbarkeit gut gewährleistet ist. Weil jedes Mal, wenn ich im Kundenkontakt bin, im Gespräch bin, ist natürlich im Büro niemand erreichbar. Und ich finde, das ist eine Art der Wertschätzung, in meinem Kundengespräch auch nur voll und ganz für meinen Kunden in dem Moment da zu sein. Deswegen das Invest zu sagen, es gibt eine Person, die neben mir noch erreichbar ist, die Organisation macht, die vielleicht für mich auch die Planungstermine schon vorstrukturiert. Das macht für mich auf jeden Fall Sinn und das ist eine Investition, die ich, ich denke, als nächstes dann angehen werde.
Ja, ist, denke ich, auch echt wichtig, oder? Dass man erreichbar ist für seine Kunden und dann auch eine Termintreue letztendlich auch hat, ne? Weil das ist, glaube ich, so eins, was ja so auch mal so ein bisschen stellenweise mitschwingt. Ja, dann kommen die nicht und waren nicht da und so weiter und so fort und ich erreiche den nicht. Und sowas ist natürlich, glaube ich, schon, nachdem welchem Klientel ich mich bewege, glaube ich, auch immer wichtiger, ne?
Ja, für mich ist das wirklich erreichbar sein und für den Kunden zur Verfügung stehen, dann, wenn er mich braucht, eins der wichtigsten Aspekte in diesem gemeinsamen Abwickeln von Projekten. Wenn wir den roten Faden besprochen haben, dann entstehen ja eigentlich erst die meisten Fragen mit der Umsetzung. Dieses Hand in Hand übergeben, dass es wirklich reibungslos funktioniert zu anderen Gewerken. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Dinge, die ich für meinen Kunden neben der Idee, die man entwickelt hat, auch tun kann, dass das nachher auch reibungslos durchläuft. Und je besser das vorbereitet ist, auch mit den anderen Gewerken und man da im gleichen Takt auch miteinander arbeitet und in guten Kontakt steht, desto besser und reibungsloser ist diese ganze Projektumsetzung für den Kunden. Und das macht ja auch die Qualität und die Freude auch für den Kunden aus, ne? Ob es jetzt ein Projekt ist, was natürlich Aufwand ist, klar, aber auch Spaß macht und auch eine gewisse Spannung und Begeisterung für den Kunden mitbringt, zu sehen, wie sich da was entwickelt. Das kann man enorm damit beeinflussen, indem man halt wirklich gute, enge Abstimmungstermine hat, untereinander mit den Gewerken. Das ist der Service letztendlich, der das Ganze halt auch für den Kunden angenehm gestaltet. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Dinge, auf die man von vornherein direkt gucken sollte, dass diese Abstimmung halt stattfindet. Die kann nicht nachgereicht werden, die kann nicht irgendwie irgendwo nochmal verbessert werden. Die muss von Anfang an wie ein Fundament eigentlich da sein.
Hast du bestimmte Kommunikationstechniken, die du anwendest? Also es gibt ja verschiedene Modelle, wie Leute, ich sag mal, eingegliedert werden nach bestimmten Typen, nach bestimmten Modellen. Arbeitest du mit sowas in deiner Beratung?
Also
in der Ansprache meine ich jetzt. Es gibt ja zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Modell, ist zum Beispiel dieses DISC, dass man so dominanten Typen hat oder stetig oder so, und dass man schaut, okay, den spreche ich jetzt so an und den spreche ich so an. Der eine will die Information kurz und knapp haben, der andere ist dann eher vielleicht ein bisschen künstlerischer, der möchte ein bisschen mehr erfahren, den muss mir auf die Reise nehmen. Gehst du so oft dann, also so modellbezogen auf deine Kunden ein?
Also ich reagiere oder agiere eigentlich sehr auf mein Gegenüber. Im Gespräch, sobald ich merke, das ist eine Person, die eine bestimmte Ansprache zum Beispiel eher erreicht, dann mache ich das intuitiv. Ich kenne die Modelle, weiß natürlich auch, wie welcher Typ im Prinzip welche Präferenzen hat, welche Eigenschaften hat. Ich gehe da aber nicht systematisch oder strategisch vor, sondern es ist wirklich so, in dem Moment, wenn ich merke, das ist jemand, der braucht die Information schnell, kurz, präzise und knapp, da kann ich mich super drauf einstellen und kann daraufhin auch meine Arbeitsweise auch anpassen. Ist das jemand, der vielleicht auch eher unsicher ist, der sich schwer tut, habe ich auch die Fähigkeit, einfach das zu spüren und zu sagen, okay, dann nehme ich mir einfach jetzt nochmal die Zeit. Auch wenn ich vielleicht gerade den nächsten Termindruck schon vielleicht habe, da macht es Sinn, die Zeit zu investieren, dann reagiere ich in dem Moment recht spontan. Ja. Weil ich glaube, nach Schubladendenken, das funktioniert nicht, weil wir sind halt nie farbrein, wie man so in diesem DISC-Modell ja auch denkt. Ne? Ich bin ja nie der rote, grüne oder blaue Typ allein, sondern ich habe ja meist auch eine zweite oder vielleicht auch eine dritte Komponente in mir. Und je nach Tagesform kann ja das eine oder das andere mal mehr durchschlagen. Und deswegen, da glaube ich, muss ich in jedem Moment auch anders reagieren und auch anders sein. Also so pauschal wende ich das nicht an.
Also es ist aber immer eine erkennst du das schon, wenn du, sag jetzt mal, dann, du hast ja das Vorgespräch, da merkt man das ja meistens auch schon, in welche Richtung derjenige so vielleicht tendiert. Aber bei der bisherigen Einrichtung oder so, da macht es jetzt bestimmt auch bemerkbar, oder? Wie man die entsprechend anspricht.
Vom Einrichtungsstil, das merkt man schon, ist das eine Person, die Wert auf Natürlichkeit, Beständigkeit, Tradition vielleicht auch legt, natürliche Materialien, die eine Nachhaltigkeit mit beinhalten, wo vielleicht auch das Thema Regionalität eine große Rolle spielt, ne? Wo kommt das her? Da schaue ich natürlich dann auch, weil das ist für mich ja auch eine wichtige Information, passende Möbel auch auszuwählen, die dann zu diesem Geschmack des Kunden auch passen. Und habe ich jetzt jemanden, der diese Regionalität zum Beispiel wertschätzt, schaue ich natürlich auch, was kann ich ihm aus der Region hier an Produkten vielleicht auch anbieten, um das genau auch zu fördern und zu zeigen, ich habe dir zugehört, ich verstehe, was du möchtest. Macht ja, finde ich, total Sinn, da auch darauf einzugehen. Und je früher und je klarer das kommuniziert wird, desto besser kann ich natürlich auch meine Empfehlungen aussprechen und natürlich dann auch zielgerichteter die Einrichtung umsetzen.
Denkst du dann auch in Sinusmilieus bei den Sachen? Also wenn du dann merkst, die einzusortieren, welche Bedürfnisse kann ich da jetzt noch wecken?
Ich muss ja gerade nachdenken. Also bei den Sinusmilieus ist es ja so, dass die sich ja auch wandeln. Grundsätzlich finde ich, kann man das gar nicht so pauschal in diese Milieus einordnen, weil auch da, wir sind ja immer eine Mischung aus unserem Umfeld. In der Situation zum Beispiel, ein Kunde hat sich ein neues Haus gekauft. Der kommt vielleicht gerade aus dem Studium, dann bin ich ja genau in diesem Wandel. Ne? Dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr das Klischee, was man da vielleicht sehen würde, sondern man ist ja immer auch im Wandel, man entwickelt sich. Und da jetzt zu sagen, ich denke in einem bestimmten Sinusmilieu, kann ich mir so kann ich mir so nicht vorstellen. Kann
also schaust du eher in die Zukunft und überlegst, okay, was hat der Mensch für eine Bedürfnisse, und du schaffst ja durch die Inneneinrichtung ja genau auch dieses Fundament, diesen Boden, diesen Nährplatz, um sich dahin zu entwickeln, oder? Also jetzt ist es auch wieder ein bisschen philosophisch, aber in dem Sinne ist es ja eine Energie, die du ja durch erzeugst.
Ich finde, bei den Sinusmilieus ist das eher eine Frage einer gewissen Lebenshaltung und Einstellung. Also weniger vom Einrichtungsstil oder auch von der Lebensweise. Es ist halt eine grobe Einordnung, wie man sich vielleicht von seinem Kaufverhalten und von seinem Mindset vielleicht auch entwickelt oder wo man sich aufhält. Jemand, der bei mir das Gespräch sucht, hat häufig eine Veränderungssituation gerade vor sich oder ist mittendrin. Also angenommen zum Beispiel in der Einrichtung bei einer Kundschaft 45, 50 plus, die sind häufig genau in der Situation, dass die Kinder gerade aus dem Haus sind. Die haben plötzlich Räume offen und sagen, ja Mensch, ne, da steht immer die Tür auf, ich gucke in das leere Zimmer und irgendwie finde ich das gar nicht schön, ich habe keine Verwendung dafür, wie kann man da mehr draus machen? Oder ein paar Dinge werden vielleicht auch anders genutzt. Plötzlich ist der Essbereich viel zu klein, weil die Kinder ihre Partner mitbringen und man ist auf einmal dann in einer Situation, dass man Weihnachten eine ganz große Gruppe hat, wo man früher vielleicht gar nicht so drauf eingestellt war. Oder andersrum, ein junges Paar zieht in ein Haus, hat vielleicht vorhandene Möbel, aber noch nichts wirklich Wertvolles an der Stelle und möchte aber jetzt das Haus komplett neu einrichten. Das heißt, da entsteht ja auch eine ganz neue Identität. Zwei Menschen ziehen zusammen, aus zwei Leben wird auf einmal ein gemeinsames. Das sind natürlich auch wieder so Veränderungssituationen, wo man natürlich auch sagen kann, klar, die passen natürlich auch irgendwie grob in diese Sinusmilieus mit rein. Aber für mich ist viel interessanter zu schauen, wer ist der Mensch hinter dem Ganzen? Was bewegt den? Was ist ihm wichtig? Wo möchte er selber halt auch hin? Und das ist was, das lässt sich für mich nicht in so starre Strukturen irgendwie einordnen.
Aber zu den ganzen Themen hätte ich auch noch auf jeden Fall eine Art Abschlussfrage, weil ich habe auch auf deiner Internetseite gelesen, dass es ja auch bei vielen Firmen vorkommt, wenn ein Generationswechsel vonstatten geht, dass dann der Junior wahrscheinlich oder Juniorin dann ja was anderes machen will. Und ich glaube, wir haben ja hier in unserer Zuhörerschaft sehr, sehr viele Galabau-Firmen. Da steht auch in vielen Firmen ein Generationswechsel an. Warum sollte ich was verändern?
In einem Unternehmen entsteht ja auch eine Art Persönlichkeit. Wenn über Jahre so eine Unternehmenspersönlichkeit gewachsen ist und ein Betrieb von einer anderen Person übernommen wird, finde ich, ist es sehr wichtig, darauf zu achten, wo sind so unsere Wurzeln, wo kommen wir her, was hat uns ausgemacht, das nicht komplett zu kappen und jetzt, ich sag mal, so einen krassen Schnitt zu machen, sondern zu schauen, wie können wir das, was war, auch für die Zukunft integrieren, was macht Sinn zu halten, was macht Sinn vielleicht auch zu verändern. Weil ein Unternehmen, was vielleicht vor 50 Jahren gegründet wurde, das steht ja heute auch nicht mehr am selben Punkt wie damals. Das hat sich auch Schritt für Schritt entwickelt. Jedes Jahr, jeden Tag hat man an der eigenen Persönlichkeit im Unternehmen geschraubt, an den betriebswirtschaftlichen Faktoren, wie viele Mitarbeiter sind vielleicht auch dazugekommen, wie hat man sich ausgerichtet, wie hat sich das Sortiment entwickelt. Das sind so Dinge, die passieren in ganz vielen kleinen Steps. Übernimmt man jetzt ein Unternehmen, kommt auf einmal ein ganz anderer Wind ins Unternehmen. Das ist auf vielen Ebenen wichtig zu berücksichtigen. Zum einen natürlich für die Mitarbeiter, die plötzlich vielleicht auch vor einer veränderten Situation stehen, die vielleicht auch Ängste haben, nicht wissen, wo das hingeht. Wird vielleicht auch vielleicht Personal eingespart. Wenn jetzt irgendwie digitalisiert wird in verschiedenen Bereichen, braucht man dann noch so viele Mitarbeiter in der Sachbearbeitung. Das, so eine Veränderung erzeugt halt im ersten Schritt oft Angst. Und das ist wichtig, dass man das anerkennt und einfach auch sieht, was was sind da für Chancen, was stecken da für Chancen drin und das weniger als Problem sieht. Das nächste ist halt die Persönlichkeit, die neu ins Unternehmen reinkommt. Die möchte man natürlich auch irgendwo nach außen tragen. Und wie schafft man das, ohne vielleicht die Stammkundschaft auch zu verprellen und jetzt das Gefühl zu geben, boah Mensch, das ist gar nicht mehr das Unternehmen, was es mal war. Das ist jetzt alles anders, weil irgendwo hat es ja auch eine Ansprache gegeben, warum ich immer dorthin gegangen bin als Kunde, ne? Warum ich mich da so wohl gefühlt habe. Wenn ich das jetzt abschneide und total verändere, dann ist das auch ein Problem. Und man schafft natürlich über diese Gestaltung dieser Außenwahrnehmung und der Innenwahrnehmung im Unternehmen eine Möglichkeit, auch Veränderungen zu kommunizieren. Und in der Belegschaft kann man das natürlich machen, indem man zeigt, wir investieren. Wir investieren in Arbeitsplätze, wir investieren in unsere Bürogestaltung oder in unsere Ausstellung. Ich stelle mir das gerade so vor, vielleicht auch in einem Mustergarten, den man hat im Unternehmen, dass man da zeigt, wir investieren. Wir reißen nicht alles ab oder stampfen irgendwas ein, sondern wir zeigen, das, was da ist, war gut bis hierhin, aber wir richten uns jetzt neu aus und wir wertschätzen das, was war, und ergänzen das sinnvoll um Dinge, die uns in der Zukunft weiterbringen. Und ich finde, das kann nur Hand in Hand funktionieren. Also das eine, die Zukunft ohne die Vergangenheit funktioniert nicht. Und nur in der Vergangenheit zu verweilen, ohne in die Zukunft zu blicken, ist halt auch nicht das Wahre. Ne?
Ja, perfekt. Das sehr, sehr schönes Schlusswort vielleicht von meiner Seite aus noch. www.dieraumgeberin.de. Also für alle Zuhörer, die jetzt sagen, hey, ich will eine Firma übernehmen oder ich steige jetzt ein und ich möchte was verändern. Ich denke, du freust dich da über die Kontakte. Da bleibt uns jetzt noch zu sagen, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr schöne Gespräch.
Danke Ihnen
für deine Zeit.
Ja, ich danke auch.
Und
danke
ja.
Für die Möglichkeit, dass ich hier heute zu Gast sein durfte.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Alles Gute dir, liebe Ines. Bis bald.
Vielen Dank. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.